Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe heute am, jetzt muss ich mal gucken, mittlerweile schon 24. September mit dem Unterdessen-Magazin. Mein Name ist Uli und ich werde euch in den kommenden 2 Stunden hier begleiten. Ich habe wieder einiges für euch vorbereitet, habe mit Leuten telefoniert, habe mir Beiträge zuschanzen lassen. Unter anderem gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Da werden ja Situationen beleuchtet, wo man sich vielleicht streitet oder wo man sich ein bisschen unsicher ist. Oftmals natürlich in familiären Kontexten oder Freundesbeziehungen. Beim letzten Mal oder vor 2 Wochen ging es vor allen Dingen aber auch um Arbeitsbeziehungen. Diesmal geht es ums Fernsehen. Ich bin gespannt. Außerdem habe ich gesprochen mit Axel Saalheiser. Er ist vom IDZ Jena und hat geforscht. Er hat geforscht und versucht herauszufinden, inwiefern diese zahlreichen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, die es infolge des NSU-Komplexes gab, also neben der juristischen Aufarbeitung der Terrorgruppe und der zahlreichen Morde, Anschläge und Raubüberfälle des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrundes, gab es natürlich auch politische Aufarbeitung. Und die fand unter anderem eben in den verschiedensten Landesparlamenten statt, in den dafür eingerichteten Untersuchungsausschüssen. Und auch im Bundestag gab es Untersuchungsausschüsse dazu. Wer da eigentlich worüber gesprochen hat, darüber werde ich euch gleich noch ein bisschen informieren können. Und vor allen Dingen, was denn letztlich aus diesen ganzen Empfehlungen und Konsequenzen der Untersuchungsausschüsse passiert ist? Inwiefern hat sich denn etwas verändert? Das groß herausposaunte Versprechen, dass so etwas nie wieder passieren kann und dass alle Fehler aufgearbeitet werden, das stellt sich hier die Frage. Axel Saalheiser hat dazu Antworten. Außerdem gibt es auch noch ein Interview zum Thema Desinformation und wie man Medienkompetenz stärken kann, um Desinformation und Fake News zu enthüllen. Und es gibt natürlich auch Musik. Und da starten wir heute direkt mit einem Song, mit einem Coversong von Miley Cyrus, Light of a Clear Blue Morning. Vor einigen Wochen habe ich das im Original von Dolly Parton gespielt. Hier jetzt in einer, wie ich finde, auch sehr schönen Coverversion von Miley Cyrus. Man hört es, glaube ich, zu Beginn. Es ist eine Live-Version und wurde aufgenommen im Zuge des amerikanischen Muttertages. Muttertag, ja, ich weiß, reduziert Frauen irgendwie auf ihr Mutterdasein, in Deutschland zumindest auch eine Erfindung der Nazis. Aber das Lied ist schön. Hört vielleicht einfach die ersten 10 Sekunden weg und dann könnt ihr Light of a Clear Blue Morning von Miley Cyrus hier genießen und damit einen wunderschönen guten Morgen.
Tomorrow is Mother's Day and this is for all the moms out there. It's been a long, dark night, and I've been waiting for the morning. It's been a long, hard fight, but I see a brand new day dawning, and I've been looking for the sunshine.
Can't see the light of a clear blue morning, and I can't see the light. to my mom did.
Leider the Clear Blue Morning in einer Coverversion von Miley Cyrus und, wie sie es gerade selber auch schon angedeutet hat, im Original von ihrer Patentante Dolly Parton. Und da sind wir schon eigentlich auch beim nächsten Track, und zwar ein Song von Dolly Parton, You're Gonna Be Sorry, ein Song ja aus ihrer früheren Zeit, aus ihren jungen Jahren, erschienen auf dem Album Just Because I'm a Woman aus dem Jahr 1968, und zu der Zeit war sie eigentlich vor allen Dingen noch durch Porter Wagoner bekannt und durch die Porter Wagoner Show und hat auch mit ihm natürlich viele Alben veröffentlicht. Und Just Because I'm a Woman war auch das erste Soloalbum von Dolly Parton, was dann eben bei dem renommierten Label RCA Victor erschienen ist. Und der Song You're Gonna Be Sorry, das ist der Opener auf dem Album und auch ein ganz klassischer Country-Titel, wenn man sich das musikalische Arrangement anschaut bzw. anhört. Klingt wie so ein klassischer Nashville-Country-Song der 60er Jahre, klar strukturiertes Arrangement, ganz klassische Instrumentierung und auch eben der starken melodischen Führung durch den Gesang von Dolly Parton. Wenn man sich jedoch die Lyrics anschaut, den Inhalt anschaut, dann bricht er mit bekannten Traditionen, denn im Mittelpunkt steht eine weibliche Perspektive, die sich von ihrem untreuen und nicht wertschätzenden, sogar respektlosen Partner distanziert und eigentlich ihm einfach sagt, ey, irgendwann bin ich einfach weg und dann wird es dir einfach leid tun. Dann wird dir all das leid tun, was du mir angetan hast. Und das wird irgendwie nicht sonderlich traurig und krass verletzt rübergebracht, sondern eigentlich sehr selbstbewusst mit erhobenen Hauptes entscheidet sich dann die Protagonistin dieses Songs, ja einfach ihrem Typen den Rücken zu kehren. Und das ist natürlich in den USA der 1960er Jahre nichts Selbstverständliches. Und es zeigt so ein bisschen auch natürlich, was ich auch schon öfter gesagt habe, wie früh Dolly Parton eigentlich auch sowas wie eine feministische Stimme innerhalb einer Musikindustrie war und vor allen Dingen innerhalb der Country-Branche. Und ich finde auch so ein bisschen, man muss es nicht nur irgendwie auf eine zwischenmenschliche Liebesbeziehung irgendwie projizieren, diesen Text, sondern das könnte vielleicht auch schon so eine Andeutung auf, ja, zwischenmenschliche oder berufliche, professionelle Beziehungen irgendwie sein, dass Dolly Parton ja auch in als Sängerin, als eigenständige Sängerin oftmals gar nicht wertgeschätzt wurde, vorrangig von ihren männlichen Kollegen, und irgendwann dann halt einfach sagt, hier, tschüss, sorry, das war's, und ihr werdet dann schon sehen, wer hier die erfolgreichere von uns sein wird. Also insofern ist You're Gonna Be Sorry auf jeden Fall auch, wie so viele Tracks von ihr, ungewollterweise auf der einen Seite ein ganz persönlicher Song, auf der anderen Seite aber auch ein gesellschaftskritischer Song, wenn er halt eben auch so das Bedürfnis von Frauen ja reflektiert, eigentlich wertgeschätzt zu werden und irgendwie nicht nur als die Person wahrgenommen zu werden, die zu Hause auf den Ehemann wartet, für ihn kocht, für ihn den Haushalt macht und während der halt irgendwie um die Häuser zieht, vielleicht sie sogar betrügt. You're Gonna Be Sorry aus dem Jahr 1968 vom Album Just Because I'm a Woman. Und da hören wir jetzt auch einfach mal rein.
That you're forever turning down. When you decide you want the love that once you could have had, well, that's gonna be too bad, and you're gonna be sorry. You're gonna be sorry for all the dirty deals you've handed me. All the nights you've stayed away, you wish you'd spent with me while you were busy
when you find this out, you're gonna be sorry. You'll wake up crying for me like I've done so many nights for you. You'll walk the floor and you'll call my name, but I ain't gonna hear you. You'll curse the night and you'll hate yourself forever doing me wrong. But I'm gonna be long gone and you're gonna be sorry. You're gonna be sorry for all the dirty deals you've handed me. All the nights you've stayed away you wish you'd spent with me. While you were busy making out, I was making plans for checking out. And when you find I'm gone, you're gonna be sorry. You're gonna be sorry, 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 sorry.
You're gonna be sorry von Dolly Parton. Aus dem Jahr 1968 und dem Album Just Because I'm a Woman. Am 11. September, also vor knapp 2 Wochen, jährte sich bereits zum 25. Mal der Mord an Enver Şimşek. Er wurde in Nürnberg vom rechtsterroristischen, selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund ermordet. Zwischen 2000 und 2007 verübte der NSU 10 Morde, mehrere Sprengstoffanschläge und auch Banküberfälle. Und neben dieser juristischen Aufarbeitung beschäftigten sich recht früh, nämlich seit 2013, insgesamt 15 parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Bundestag und auch eben dazu zählen auch die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in den jeweiligen Bundesländern, eigentlich in fast allen betroffenen Bundesländern. Im Anschluss an diese parlamentarischen Untersuchungsausschüsse wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die sich damit befassen sollte, was denn eigentlich nun aus diesen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen resultierte. All diese Untersuchungsausschüsse dienten ja der Aufklärung und vor allen Dingen eben auch ja der Reform, der Neuerung, der Verbesserung, dass so etwas, so wurde es zumindest anfänglich gesagt, nicht noch einmal passiere. Es wurden Handlungsempfehlungen auf unterschiedlichsten Ebenen erarbeitet, die sich zum einen auf den ja, Justiz- und Polizeiapparat richteten. Wenn man nämlich anschaut, wie die Aufklärung und der Umgang der Morde zwischen 2000 und 2007 ausgesehen hat, dann gab es da eklatante Fehler. Die Handlungsempfehlungen richten sich aber auch auf so Bereiche wie der Demokratiebildung. Und das IDZ, das hat nun geschaut, inwiefern denn diese Handlungsempfehlungen in konkrete Praxis, in Politik auch umgesetzt wurden. Die Studie Zwischenbilanz der Umsetzung der Empfehlungen der Untersuchungsausschüsse des Bundes und der Länder zum NSU-Komplex, die ist jetzt veröffentlicht worden und ich habe dazu mit Axel Saalheiser, dem wissenschaftlichen Leiter des IDZ, des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft aus Jena, gesprochen. Das Interview haben wir vergangene Woche bereits aufgezeichnet und ihr könnt jetzt hier natürlich die zentralen Antworten und Erkenntnisse aus dieser Studie hier nachhören im Gespräch mit Axel Saalheiser. In dem Vorwort steht, dass der Rechtsterrorismus in Deutschland eigentlich seit 1945 eine erschreckende Kontinuität aufweist. Allerdings dann die Selbstenttarnung des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds im November 2011 und dann auch das Bekanntwerden des Ausmaßes der Verbrechen des NSU einen, und da zitiere ich zweifellos, eine historische Zäsur darstellen. Warum denn eigentlich? Warum stellt das eine Zäsur dar?
Ja, wir haben letzte Woche erst den Jahrestag der Ermordung von Enver Şimşek begangen, also den 25. Jahrestag der Ermordung von Enver Şimşek, der ja das erste NSU-Opfer gewesen ist. Und bis heute, auch wenn man die lange Tradition und die lange Kontinuität des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik nachvollzieht, ist der NSU-Komplex in die Taten der NSU insofern eben auch einzigartig, dass diese 10 Morde, die der NSU durchgeführt hat, letzten Endes in den Kontext eingebunden waren oder eingebettet waren, ja, der letzten Endes auch durch das Versagen und das Unterlassen von staatlichen Organen erst eine Gelegenheitsstruktur geschaffen hat, ja, und auch die Rolle des Verfassungsschutzes, ja, so bedenklich gewesen ist, aber auch der polizeilichen Ermittlungsbehörden. Und das hat man sicherlich aber in anderen Fällen von Rechtsterrorismus ähnlich gehabt, aber nicht in dieser Komplexität und auch nicht in dieser verheerenden Konsequenz. Und ja, der Rechtsterrorismus des NSU hat breite Kreise gezogen, ja, auch wenn man sagen muss, diese 10 Toten sind natürlich eben auch in einer traurigen Kontinuität zu den vielen, vielen Toten, die es schon seit kurz nach Kriegsende in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat durch rechtsextremistische, rechtsterroristische Attentate. Die hat es immer wieder gegeben, ja. Man erinnere nur an das Oktoberfest-Attentat damals, was auch von einem Rechtsextremisten begangen worden ist, der auch Kontakte hatte und Netzwerke. Aber hier beim NSU ist es eben offenbar geworden, wo das Versagen und wo die Problemlage auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht gilt im Umgang mit Rechtsterrorismus, Rassismus und Rechtsextremismus.
Der NSU-Komplex, die Taten dieses rechtsterroristischen Netzwerkes wurden ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen aufgearbeitet, gesellschaftlich, juristisch und eben auch in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die ja auch zentraler Inhalt der Studie sind, über die wir heute sprechen. Vielleicht, damit man überhaupt erstmal eine Vorstellung hat, können Sie mir und den Hörerinnen und Hörern erst nochmal erklären, was genau eigentlich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist. Also wer sitzt da drinne, wie arbeiten die und vor allen Dingen ja mit welchem Ziel, mit welchen Konsequenzen sozusagen?
Ja, insgesamt hat es 15 parlamentarische Untersuchungsausschüsse zum NSU, zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes gegeben, davon 2 in Thüringen. In Thüringen war der erste von 2012 bis 2014 und also dann von 2014 bis 2018, also ein bisschen länger. Und die sind auch sehr unterschiedlich gewesen und auch in den Bundesländern ist es unterschiedlich gewesen. Und wenn wir nur mal Thüringen eben angucken, da hat es dann außer diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ja auch noch eine Enquete-Kommission zu Ursachen und Formen von Rassismus und Rechtsextremismus in Thüringen gegeben, die ist auch noch sehr wichtig gewesen. Was sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse? Das sind Gremien, die in den Landtagen oder im Bundestag eingerufen werden zur Aufarbeitung eines Problems, eines politischen, gesellschaftlichen Problemfeldes. Und man kann sich das so vorstellen wie ein Gerichtsprozess. Also stark vereinfacht gesagt, da werden natürlich keine Richter dort installiert, sondern das sind Parlamentarier und die Fraktionen und Abgeordnetengruppen wählen da Obleute, wählen da Vorsitzende und wählen da Abgesandte. Da werden dann speziell meistens auch nochmal Mitarbeitende eingestellt dafür, um diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss wissenschaftlich vorzubereiten und nachzubereiten. Und dann setzt man sich intensiv, also auch jahrelang, während der Legislaturperiode mit diesem Problem auseinander. Das heißt, es werden Akten gewälzt, es werden Sachverständige gehört, es werden Zeugenaussagen protokolliert und die ausgewertet und dann kommt man zu Urteilen, dann kommt man zu Beurteilungen und kommt eben auch zu Empfehlungen und das ist gemacht worden. Also es ging darum, sich die NSU-Komplex und seine Konsequenzen eben dort Revue passieren zu lassen, da auch Licht ins Dunkle zu bekommen und anhand eben dieser Aussagen, die in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss getroffen worden sind und die Erkenntnisse, die der Ausschuss erarbeitet hat, dann letzten Endes auch Empfehlungen abzugeben, was sich denn im Umgang ändern muss, was sich als Konsequenz aus dem NSU-Komplex in den Behörden tun muss, in Polizei, in Justiz, in anderen Bereichen der Verwaltung, aber eben auch in gesellschaftlichen Teilbereichen. Und das sind teilweise sehr umfangreiche Beschlüsse gewesen. Und bei diesen Abschlussberichten muss man auch nochmal sagen, da gibt es dann immer den gemeinsamen Abschlussbericht, aber es gibt eben auch Sonderboten, weil man sich ja vorstellen kann, je nach Partei gibt es eben auch sehr unterschiedliche Ansichten, was getan werden muss im Bereich Justiz, Polizei und Demokratieförderung. Und in unserer Studie haben wir uns das mal versucht, systematisch anzugucken, und zwar in einer großen Breite, aber mit einem Fokus auf Sachsen, Thüringen, Hessen und die Bundesebene.
Ist es denn üblich, dass es dann solche, neben vielleicht auch einer parlamentarischen Bewertung, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden, dann auch so etwas gibt wie diese wissenschaftliche Studie, für die ja jetzt das IDZ da eingesetzt wurde? Ist es üblich, dass es dann die Konsequenzen und die Empfehlungen der politischen Arbeit sozusagen dann auch wissenschaftlich bewertet werden? Wie kam es denn eigentlich zu der Studie vielleicht?
Ja, also wir haben die Empfehlungen selbst nicht bewertet oder gesagt, das sind gute Beschlüsse gewesen in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, sondern unsere Studie hat zum ersten Mal versucht, eine systematische Auswertung des Umsetzungsstandes der zentralen Ergebnisse dieser Empfehlungen durchzuführen. Ja, dass man sich mal angeguckt hat, welche Empfehlungen gab es überhaupt. Ja, und das hat es ja nicht gegeben, dass sie systematisch mal gegenübergestellt worden sind, weil die doch sehr unterschiedlich sind bei 15 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen über diesen langen Zeitraum. Wie gesagt, seit 2012 und der letzte parlamentarische Untersuchungsausschuss ist erst 24 in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen gewesen, ja. Und die Aufarbeitung des NSU-Komplexes läuft bis heute. Ja, also es gibt zum Beispiel in Hamburg, was eben auch ein Land war, wo eben ein Mord passiert ist, des NSU, bis heute eben auch eine wissenschaftliche Untersuchung, um den NSU-Komplex dort weiter aufzuklären, war jetzt gar nicht Teil unserer Untersuchung. Wir wollten eben einen Überblick über die Empfehlungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben schon in den Kontext abgegeben worden sind, gegenüberstellen. Und diese systematisierte Auswertung, die ging dann eben so weit, dass wir eben auch mal geguckt haben, in öffentlichen Dokumenten, also zum Beispiel in sogenannten Antworten der Landesregierung auf kleine Anfragen von Parlamentariern, die selbst wissen wollen, wie ist denn der Stand, ja, dass wir mal gucken wollten in offiziellen Dokumenten, was wird denn gesagt, was haben wir umgesetzt von diesen ehemaligen Empfehlungen, also in Justiz, Polizei, im Bereich der Demokratieförderung, was ist erreicht worden bisher als Reaktion eben auf den veränderten Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Und diese Studie gab es vorher noch nicht. Die ist von der sächsischen Staatsregierung aus initiiert worden. Das ist also praktisch auch eine Auftragsstudie im Auftrag des damaligen sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie und Gleichstellung in Dresden. Ja, und jetzt ist sie veröffentlicht worden.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es gab 15 Untersuchungsausschüsse. In der Studie wird sich auf die Landesausschüsse aus Thüringen, Sachsen und Hessen sowie die Bundestagsausschüsse konzentriert. Und Sie haben unter anderem auch haufenweise Akten oder Anfragen zum Beispiel ja auch analysiert, um zu schauen, inwiefern ja die Empfehlungen denn eben ja umgesetzt wurden. Wie kann man sich denn vorstellen, was Sie sonst noch gemacht haben? Welche Daten haben Sie denn sonst noch erhoben, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, inwiefern die Empfehlungen aus den jeweiligen Untersuchungsausschüssen umgesetzt wurden, Widerhall fanden?
Ja, einmal sind es diese Abschlussberichte, ne, mit den Sonderboten und diese Empfehlungen aus den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, so, um sich erstmal einen Überblick zu bringen. Und dann gibt es Parlamentsdokumentation. Ja, da kann ja auch jede Bürgerin und jeder Bürger im Internet nachgucken. Das ist ganz öffentlich. Was haben die Parlamente sonst eben veröffentlicht an Berichten, aber eben auch an Antworten der Regierung auf kleine Anfragen von Parlamentariern. Dann haben wir auch Stellungnahmen aus Ministerien ausgewertet. Wir haben selbst Anfragen an Bildungseinrichtungen, also zum Beispiel der Polizei und der Justiz, in den Bundesländern gestellt und uns die beantworten lassen. Wir haben Akten gewälzt, wir haben Presseberichte ausgewertet und Fachpublikationen, aber wir haben vor allen Dingen auch Fallanalysen durchgeführt und Interviews mit Staatsanwältinnen und Richterinnen zu Rechtsextremismusfällen, vor allen Dingen in Sachsen, weil es nun mal eine sächsische Auftragsstudie gewesen ist, gemacht. Und wir haben Expertinnen gehört und von uns und von denen uns auch schriftliche Expertise nochmal geben lassen. Also zum Beispiel Fachjuristinnen, die einschätzen konnten, ja, wie ist es denn jetzt im Umgang mit der juristischen Aufarbeitung von Rechtsextremismus? Was hat sich denn in den letzten Jahren Jahren getan und wo sehen Sie vor allen Dingen Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten? Und dann haben wir selbst eben auch mal Staatsanwältinnen und Richterinnen gefragt, die eben tagtäglich fast es mit solchen Fällen zu tun haben, wo eben eine politisch motivierte Hasskriminalitätstat stattgefunden hat, wo Menschen aus rassistischen Gründen oder mit einer rechtsextremen Tatmotivation angegriffen oder verletzt worden sind. Und dann stellt sich eben die Frage, wie geht man damit um? Ja, welche Sensibilität gibt es und welche Spielräume gibt es auch da für die Justiz eben stärker nachzufassen? Welche Veränderungen sind da eingetreten, wo es eben vor Jahren eben auch noch sehr viele Defizite gab und hat uns natürlich eben interessiert, wie ExpertInnen das dann eben auch selbst einschätzen.
Welche Veränderungen eingetreten sind, ob Veränderungen eingetreten sind, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe nochmal eine Frage, neben diesen ExpertInnen-Interviews sind es ja vor allen Dingen auch ja sicherlich auch Daten, Akten, gedruckte Informationen gewesen und ich habe immer noch so ganz stark im Hinterkopf, dass gerade auch in den eigentlichen Untersuchungsausschüssen ja immer wieder kritisiert wurde von den Leuten, die in den Untersuchungsausschüssen sitzen, dass viele Akten, die sie einsehen können, total geschwärzt sind. Also dass es da auch quasi selbst in der politischen Aufarbeitung schwierig war, alle Sachen zu beleuchten. Wie war, ist denn das jetzt für Sie gewesen? Hatten Sie oder standen Sie vor dem ähnlichen Problem, dass auch Sie nicht komplette Einsicht in alles hatten?
Naja, also diese Schwärzungen, ja, wo da jetzt irgendwie sogenannte Geheimnisse zum NSU drinstehen, das hat uns ja nicht betroffen, sondern uns geht es ja um diese Empfehlungen und was der Staat damit gemacht hat, ob er sie umgesetzt hat, ja, ob er Verbesserungen, ob er Veränderungen in seinen Vorgehensweisen struktureller Art, institutioneller Art, im Fortbildungsbereich und so weiter und so fort erfassen hat. Und da muss man allerdings sagen, wie gesagt, da gibt es zum Beispiel diese Auskünfte der Regierung von den Ministerien auf die kleinen Anfragen von Parlamentariern hin. Und da gibt es auch sicherlich eben eine Reihe von Dokumentationen, wo zum Beispiel eben neue Konzepte vorgelegt worden sind, wo bekannt gegeben worden ist, eben auch öffentlich durch Presseerklärungen von Ministerien, von Landesregierungen, das und das haben wir getan. Und dann gibt es eben auch diese Selbstauskünfte auf Nachfrage. Und wir müssen sagen, dass insgesamt die Daten Lage eben auch ziemlich dünn gewesen ist. Also es gibt zwar viele Dokumente, die wir uns da angeguckt haben. Das ist wirklich eine Herkulesaufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, die diese Studie dann bearbeitet haben bei uns im Haus und eben auch der KooperationspartnerInnen, die dann eben ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Man muss sagen, oftmals konnten wir eben auch nur sagen, naja, aufgrund der Datenlage können wir dazu eigentlich keine Aussage treffen. Und das ist eben auch ein wichtiger Befund, dass es eben auch nochmal im Interesse eigentlich der Landesregierung oder Bundesregierung sein müsste, von sich aus der Transparenz zu schaffen, was haben wir eigentlich getan, was ist noch zu tun und wie kann man das eben auch miteinander vergleichen. Ja, und das war eben jetzt bei uns eben auch nur eine Zwischenbilanz, weil also das ist halt ein Work in Progress und es fehlen teilweise eben auch veröffentlichte Informationen dazu. Teilweise gibt es ja kleinteilige Informationen, die man dann eben ordnen musste, aber teilweise fehlen eben auch schlicht irgendwie die transparenten Einsichten, was haben Behörden eigentlich geleistet und wie ist das zu bewerten.
Sagt Dr. Axel Saalheiser vom IDZ Jena. Wir haben gesprochen über eine Studie Zwischenbilanz der Umsetzung der Empfehlungen der Untersuchungsausschüsse des Bundes und der Länder zum NSU-Komplex. Und ja, im ersten Teil des Gesprächs ging es jetzt erstmal so ein bisschen um die Hintergründe der Studie. Und Herr Saalheiser hat ja hier auch schon angedeutet, dass es gar nicht so einfach war, Aussagen, valide Aussagen treffen zu können. Welche konkreten Ergebnisse vielleicht dann doch zumindest schon mal festgehalten werden können und wo Herr Saalheiser vor allen Dingen noch Handlungsbedarf sieht. Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil des Gesprächs und hier gibt es erstmal zum Sortieren dessen, was da gerade gesagt wurde, ein bisschen Musik und zwar die Lassie Singers mit Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Der Schlüssel ist weg, ich lebe im Dreck, die Hose platzt und wieder ruft mich niemand an. In meinem TV gibt nur das erste Programm, so fängt's an, die Nachbarn hören Tag und Nacht.
Pech im Spiel, Pech in der Liebe und auch Pech im Straßenverkehr. Alles geht schief und das Valium ist leer. Ich kann nicht mehr. Und dann schlaf ich betrunken in eine Stammkneipe ein. Und mein neuer Stamm geht mit der anderen heim. So sieht's aus. Frau, meine Freundin ist Nervenbruch. Bin total am Ende. Frau, meine Freundin ist Nervenbruch. Klettern auf die Wände. Wenn du eine Katastrophe bist, wenn dein Herz den Kopf zerfrisst, wenn du nur noch schreien kannst, dann kannst du wirklich alles vergessen. Und die Feuerwehr rufen, denn dann bist du die Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Die Lassie Singers, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, war das gerade. Und hier beim Unterdessen-Magazin geht es jetzt weiter mit einem Gespräch, das ich bereits in der vergangenen Woche aufgezeichnet habe. Ich habe mit Dr. Axel Saalheiser vom IDZ Jena gesprochen über eine Studie, die jetzt auch auf der Website des IDZ, oh Gott, Entschuldigung, nachzulesen ist. Und es geht um den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Und es geht vor allen Dingen darum, was denn alles von den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen letztlich folgte. Welche Empfehlungen wurden umgesetzt aus den zahlreichen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen? Eben hat Herr Saalheiser schon erklärt, dass es gar nicht so einfach war, Aussagen dazu zu treffen, denn ja, die Datenlage war recht dürftig. Welche ersten Vermutungen und Erkenntnisse jetzt trotzdem hier getroffen werden können, das erfahren wir jetzt im zweiten Teil des Gesprächs mit Axel Saalheiser. Vielleicht jetzt direkt anschließend an diese ja dürftige Datenlage und die fehlende Transparenz. Leiten Sie denn da jetzt auch schon direkt, auch als Zwischenbilanz sozusagen, eine Konsequenz sozusagen daraus ab, dass es halt einfach gar nicht nachgeprüft werden kann, dass es so eine dürftige Datenlage gibt?
Ja, also es gibt ja das Dateninformationsfreiheitsgesetz, ja, oder diese Auskunftspflicht des Staates, ja, und gegenüber den Bürgern. Aber die Frage ist eben, ob das eine Hohlschuld eben der Öffentlichkeit ist und zum Beispiel Medien, JournalistInnen, Bürgerinnen oder eben auch Wissenschaftler da erst nachfragen müssen oder ob es eigentlich nicht im Sinne eines transparenten demokratischen Staatswesens ist, eben auch diese behördlichen Sachen, gerade wenn sie eben so wichtig sind, wenn es um unser aller Sicherheit geht, wenn es um innere Sicherheit geht, wenn es aber vor allen Dingen um Betroffenenschutz geht, das mal eben auch relativ von sich heraus transparent und deutlich zu machen, was die Umsetzung von diesen Maßnahmen anbetrifft, so könnte der Verdacht erscheinen, dass da gar nicht so viel getan worden ist. Und also es ist so halb-halb. Teilweise fehlt eben tatsächlich diese Transparenz über diese Umsetzung der Maßnahmen. Also man kann sich irgendwie nicht richtig vorstellen, was da eben dann wirklich dann gemacht worden ist. Und es ist ja unübersichtlich. Teilweise kann man aber durchaus zu dem Schluss kommen, dass einige der Maßnahmen eben vor allen Dingen auf dem Papier passieren und die behördeninterne Durchdringung der Maßnahmen nicht besonders groß sein kann. Also was wir als einen großen Problemkreis beziehungsweise auch eine Leerstelle gesehen haben, ist, dass man auf der einen Seite natürlich Empfehlungen umgesetzt hat, dass man da neue Institutionen und neue Verfahrensweisen auf den Weg gebracht hat in den Jahren und vor allen Dingen eben auch das Bekenntnis eben zu einer veränderten Behördenpraxis eben durchaus eben auch abgegeben hat. Aber also auch von Seiten jetzt einer wissenschaftlichen Begleitforschung ist zum Beispiel total unklar, welche konkrete Wirkung in der Praxis eben auch erzielt worden ist. Und da wünschten wir uns eigentlich eben auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr Evaluation, weil man kann dann eben auch gar nicht beurteilen, inwieweit eben die Empfehlungen noch umzusetzen sind. Ja, also inwieweit sind diese Maßnahmen wirklich konsolidiert und in der Praxis vor allen Dingen wirkungsvoll. Und das bleibt bis zum heutigen Tage oftmals sehr offen.
Das klingt ja jetzt erstmal recht ernüchternd. Konnten Sie denn auch Beispiele finden, wo ja eine konkrete Handlungsempfehlung umgesetzt wurde, wo man wirklich auch Fortschritte erzielt hat in den Bereichen Polizei, Justiz und Demokratieförderung? Das sind ja so die Felder, die Sie sich angeschaut haben. Konnten Sie irgendwelche konkreten politischen Maßnahmen, Reformen etc. feststellen?
Also wie gesagt, wir haben diesen Ländervergleich, wir haben einen großen Fokus auf Sachsen gelegt, weil da war nun mal die Auftraggeberin-Seite, ja, zur sächsischen Polizei, Justiz und Demokratieförderung. Aber wir haben auch einen Fokus auf Thüringen und Hessen gelegt und das kommt auch nicht von ungefähr. Ja, Hessen als ein Land, wo da NSU mehrfach gemordet hat. Thüringen, das Land, aus dem der NSU ursprünglich stammt, ja, dieses sogenannte Kerntrio der NSU-Terroristen stammt ja aus Jena mit ihrem näheren Umfeld. Und deswegen haben wir da eben auch nach Thüringen geguckt. Und in Thüringen hat es unter der alten Landesregierung seit 2011 durchaus eben auch starke Bemühungen gegeben. Erstmal eben, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, eben, dass es diese Untersuchungsausschüsse gab und dann diese Empfehlungen, die diese Untersuchungsausschüsse formuliert haben, in ihren mehrheitlichen Voten, aber auch in ihren Sondervoten, die sind zum Teil eben auch auf den Weg gebracht worden. Da gab es Erfolge, zum Beispiel des verbesserten Informationsaustauschs, einer stärkeren behördlichen Verzahnung und der Bündelung von Wissen und Kompetenzen bei der thüringischen Polizei. Man hat auch Kriterien zum Erkennen von Rechtsterrorismus festgelegt und weiterentwickelt, ja, und da auch eine gewisse Transparenz geschafft. Man hat einen Entschädigungsfonds für NSU-Opfer, für Rechtsterrorismus-Betroffene auf den Weg gebracht. Man hat dort auch einen aufenthaltsrechtlichen Schutz für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt etabliert. Und man hat zum Beispiel eben auch den behördlichen Austausch verbessert und Veranstaltungen zu diesem Thema Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, in dem Ausbildungswesen und im Weiterbildungswesen verzahnt. Da gab es einiges. Nebenbei auch, oder ganz besonders wichtig auch, die Neustrukturierung des Demokratielandesprogramms und eine höhere finanzielle Förderung von Demokratieförderprojekten, die ja nicht eine Intervention oder eine Repression von Rechtsterrorismus erzielen sollen, sondern die eben eine Prävention, eine vorbeugende Wirkung haben für Radikalisierung, also eine Gewaltprävention und eben auch eine Verhinderung von rechter, rassistischer und antisemitischer Handlungsorientierung und dann Gewalttaten. Ja. Und so wurde einiges auf den Weg gebracht, also auch Forschung wurde gestärkt, die Einbeziehung von Forschungsergebnissen in die Praxis, aber eben auch zur Archivierung von NSU-Akten. Ja, eine Erinnerungsstätte für die Opfer des NSU wurde in Erfurt geschaffen. Da gab es einige positive Dinge. Es gab aber eben auch Defizite, das muss man eben benennen. Also zum Beispiel ist bis heute keine zentrale Staatsanwaltschaft für Hasskriminalität eingerichtet worden, ja, oder für politisch motivierte Kriminalität, obwohl das immer wieder gefordert wird. Und auch was so den Fortbildungsbereich anbetrifft, da ist durchaus noch Luft nach oben, ja, im Sinne einer systematischen Verbesserung des Aus- und Fortbildungswesens für Polizeibeamtinnen, aber eben auch für Justizbeamte, ja.
Sie haben eben die Zivilgesellschaft angesprochen. Oftmals ist es ja auch eben die Zivilgesellschaft, die zum Beispiel ja auch so eine Fehlerkultur in den staatlichen Behörden anspricht und für einen kritischeren Umgang sozusagen mit den eigenen Strukturen plädiert. Wie könnte denn so ein konstruktiver Dialog zwischen staatlichen Behörden und zum Beispiel aber auch Zivilgesellschaft aussehen, ja, um da halt auch gemeinsam sozusagen ja, Verbesserungen voranzutreiben?
Ja, also es ist vor allen Dingen sehr wichtig, dass es da eine Regelmäßigkeit gibt und eine Institutionalisierung, das heißt eben auch eine Aufdauerstellung eben dieses Austausches. Ja, und das sagt man auch in anderen Zusammenhängen dann, also Menschen, die sich so ein bisschen mit Bildung und zivilgesellschaftlichen Strukturen auskennen, die kennen dann den Ausdruck der Regelstrukturen. Und da geht es eben auch darum, eben, dass man das nicht eben als ein besonderes i-Tüftelchen mal sieht, sondern dass es gerade eben auch in den Pflichtveranstaltungen, in den Pflichtmodulen der Aus- und Weiterbildung da eben auch diese Verzahnung gibt, dass es da eben auch Ausbildungsmodule zusammen mit Zivilgesellschaft eben stattfinden und zwar eben auch mit einem erweiterten Kontingent. Also uns wurde dann eben auch von Sachsen berichtet zum Beispiel, dass ja da zu wenig Stellen in den entsprechenden Lehrgängen vorhanden wären. Ja, dann muss man eben letzten Endes auch diese Ressourcen schaffen, um die Kompetenzen zu schaffen. Ja, Also in Thüringen gibt es ja einen Landespräventionsrat, es gibt ja eben auch eine Stabsstelle polizeiliche Extremismusprävention, da wird schon viel getan und da wird eben auch versucht, eben auch Akteurinnen an den Tisch zu bringen. Es ist die Frage, inwieweit das eben auch dann letzten Endes bis an die polizeiliche Basis und bis zu jeder Staatsanwältin, jeder Richterin durchdringt, was dort eben auch miteinander gesprochen wird. Und es ist halt wichtig, dass eben nicht nur eine punktuelle Zusammenarbeit dann mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, mit Expertinnen im Feld zum Perspektivenaustausch stattfinden, sondern dass dann eben letzten Endes eben auch einschlägige Veranstaltungen eben eine Fortsetzung erfahren und da zum Beispiel eben auch Angebote dann auf Dauer bestehen und es diese Austauschrunden gibt. Das ist eine Möglichkeit und da sehen wir eben auch noch einen gewissen Bedarf.
Zumal, wenn man jetzt auch daran denkt, dass gerade so Programme und Projekte zur Demokratieförderung ja eigentlich in regelmäßigen Abständen mit Kürzungen zu rechnen haben, ist das sicherlich auch erstmal noch ein Punkt, den man sich betrachten muss. Vielleicht nochmal so abschließend, 2012 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochen, dass man alles tun möchte, um sich ja mit den Verbrechen auseinanderzusetzen, dass die sich eben nie wieder wiederholen würden. Aus heutiger Sicht, wurde denn dieses Versprechen mit Blick auf die Datenlage, mit Blick auf die Ergebnisse oder die Zwischenbilanz Ihrer Studie eingelöst?
Leider nicht. Das ist halt diese bittere Erkenntnis, beziehungsweise soll das eben auch Ansporn sein, auf allen Ebenen, auf Bundesebene, auf Landesebene, dort, wo es möglich ist, auch von staatlichen Akteuren aus, von den Regierungen auf Landes- und Bundesebene aus, da nochmal nachzufassen. Und unsere Studie soll da gerade ein bisschen Impuls geben. Also das geht dann weniger aus diesen Akten hervor und aus den Antworten der Regierung, ja, und aus den Selbstauskünften, sondern eben auch aus den Erfahrungen, die wir nun in der Interviewführung und aufgrund eben dieser Expertisen von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und ExpertInnen gewinnen konnten. Also was zum Beispiel ein Ausbau noch fehlt, Kultur bei Polizei und Justiz anbetrifft, was interkulturelle Kompetenzen auch in Ausbildung von Behörden anbetrifft, was den Opferschutz anbetrifft, was auch das Erkennen von Rechtsextremismus als Tathintergrund im Alltag der Strafverfolgungsbehörden und der Sicherheitsbehörden anbetrifft, da ist durchaus noch Luft nach oben und da muss eben nachgegriffen werden. Das ist eben auch kein nice to have, sondern das ist eine Notwendigkeit und das ist man letzten Endes nicht nur den Angehörigen, den Betroffenen, den Opfern und Hinterbliebenen schuldig, sondern das ist man der ganzen Bevölkerung schuldig. Ja, das sind eben letzten Endes eben auch Schutzpflichten des Staates und Garantien, die er abgibt, dass man hier eben auch gut in diesem Land leben kann, ohne dass man von Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus bedroht werden muss. Und da gilt es eben letzten Endes dann auch da entsprechend nochmal sich hinzusetzen und da eben stärker nachzufassen. Das betrifft eben auch, wie Sie gesagt haben, die Verstetigung von Demokratieschutz, was außerhalb von staatlichen Behördenhandeln angesetzt ist, ja, in Zeiten, wo daran gespart wird, dass Demokratie vor Ort konkret gefördert wird, muss natürlich dann eben auch der Staat ins Handeln kommen und entsprechend diese zivilgesellschaftlichen Strukturen, Initiativen und Projekte absichern, dort wo sie angegriffen und bedroht sind.
Sagt Axel Saalheiser vom IDZ Jena. Mit ihm habe ich gesprochen über die Studie Zwischenbilanz der Umsetzung der Empfehlungen der Untersuchungsausschüsse von Bund und Ländern zum NSU-Komplex. Und die Studie, die wurde bereits im November letzten Jahres abgeschlossen und dem damaligen sächsischen Justizministerium übergeben. Und nun steht sie auch erstmals der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ihr könnt die gesamte Studie nochmal als PDF-Dokument auf der Homepage des IDZ nachlesen. Und auch bei uns auf der Homepage unter www.radio-frei.de findet ihr dieses Interview nochmal zum Nachhören. Und in dem Artikel zu diesem Interview, da gibt es dann auch nochmal den Link zu der Studie. Und vielleicht direkt nochmal anknüpfend, weil es war gerade Thema in dem Interview. Das eine ist die Aufarbeitung und die Handlungsempfehlungen in Richtung Polizei und Justiz. Das andere sind jedoch auch Demokratieförderprojekte, denn auch das ist, wie ja auch von Herrn Saalheiser hier klar und deutlich gemacht wurde, wichtig. Menschen müssen Demokratie erfahren Und dazu braucht es eben auch Finanzierung von Demokratieförderprojekten. Und heute Nachmittag wird im Thüringer Landtag der Haushaltsentwurf der Bromberg-Koalition vorgestellt. Über ihn soll entschieden werden. Und zum Beispiel Programme wie Denkbund, ein großes Demokratieförderprojekt, das sieht erstmal keine Kürzungen hinvor. Allerdings gibt es vor allen Dingen im Bereich oder in dem Programm für Akzeptanz und Vielfalt einige Kürzungen. Und da werden vor allen Dingen Maßnahmen der Bürgerbeteiligung, Partizipation und Antidiskriminierung gekürzt. Ganz konkret betrifft das dann eben unter anderem Mittel für die LGBTIQ-Koordinierungsstelle, für die Antidiskriminierungsberatung und auch für das Queere Zentrum in Erfurt. Und das möchten viele zivilgesellschaftliche AkteurInnen so erstmal nicht hinnehmen. Deswegen wird es heute eine Kundgebung vor dem Thüringer Landtag in der Jürgen-Fuchs-Straße geben. Ab 13 Uhr könnt ihr natürlich euch da auch daran beteiligen und gemeinsam da auf die Straße beziehungsweise vor den Landtag gehen und euch für eine lebendige Zivilgesellschaft, für eine lebendige Demokratie hier in Thüringen einsetzen. Wie gesagt, 13 Uhr vor dem Thüringer Landtag heute Nachmittag anlässlich der Haushaltsdebatte eben im Thüringer Landtag. Hier geht's jetzt erstmal ein bisschen musikalischer weiter, melancholischer könnte man fast sagen. Wind vom Pöbel MC, der ganz frisch erschienene Track.
An einem ganz normalen Tag kriegt mich niemand zu Gesicht. Ich mach das Radio an, damit jemand mit mir spricht. Der Regen putzt die Fenster und ich sitze stumm dahinter. Im Sommer lockt die Hoffnung, deshalb warte ich auf den Winter. Ging's mir besser, hätte ich heute nicht geraucht. Glück braucht seine Chancen, aber die sind mal verbraucht. Früher wurden wir nicht älter, heute sind wir plötzlich alt. Liebe kommt, Liebe geht, nur die Bissspur bleibt. Viele sind allein, umgeben von Menschen. Tragen Masken über inneren Ängsten. Seit mein Bruder weg ist, habe ich andere Eltern. Seit Lukas starb, ist die Welt noch ein bisschen kälter. Sie fragen, wie es so geht, aber hören wollen sie's nicht. So zu tun als ob, fühlt sich an wie eine Pflicht. Doch immer wenn ich glaube, dass es mich zerbricht, singt der Wind ein kleines Lied für mich. Normalen Tag kriegt mich niemand zu Gesicht. Wir stellen die Herzen hart, damit niemand das mehr bricht. Dein Handy weiß Bescheid, nein, die Welt, sie liebt dich nicht. Und es hat seinen Preis, wenn sie lieblich zu dir spricht. Noch ein sinnloses Date, noch ein neuer Versuch. Wir kriegen viele Likes, aber keinen Besuch. Ich lieg im Bett, nur die Kissen hören die Herztiraden. Das ist kein Trennungsgrund, sondern nur paar Eskapaden. Wie kann's dir so schlecht gehen, während andere nichts zu essen haben? Seit wie vielen Jahren stellen wir uns dieselben Fragen? Ich steh vor dem Spiegel und zwing mir ein Lächeln ab. Such die Schuld woanders, obwohl ich selbst so viele Schwächen hab. Viele fühlen sich im Stich gelassen. Ich such das Gute, aber krieg es gerade nicht zu fassen. Auch immer wenn ich spüre, dass das Leben wieder sticht, singt der Winter kleines Lied für mich.
An dem ganz normalen Tag kriegt es niemand zu Gesicht. Ich stell die Herzen hart, damit niemand es mehr bricht. Immer wenn ich spüre, dass das Leben wieder stinkt, liegt der Winter kleines Leben für mich.
Pöbel MC mit dem neuen Track Wind und Jetzt kommt Bipolar Feminin mit Sie reden, so laut vom Album Ein fragiles System. Reden so laut von Bipolar Feminin. Hier beim Mittwochs unterdessen geht es jetzt weiter mit einer festen Rubrik, und zwar der Rubrik zu gewaltfreier Kommunikation. Switch vom Frosch zum Vogel. Marie spricht mit Mirjam Binder und Lukas Osburg, beide TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation, über ganz alltägliche Situationen. Und ich glaube, diese Situation, die heute hier Thema ist, die ist auch einigen Menschen bekannt. Es geht ums Fernsehen.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Eine Woche ist vorbei und wir sind zurück in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel, und ich freue mich, dass Lukas Osburg und Mirjam Binder hier sind. Hallo.
Hallo.
Ihr seid TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation, und Woche für Woche besprechen wir hier Dinge aus dem Leben, Dialoge, Konflikte, Situationen, Themen. Und heute besprechen wir was, was uns tatsächlich per E-Mail erreicht hat. Hanna hat uns geschrieben, erstmal hallo und danke und so, und dann: Meine Mutter hatte, da muss ich so zwischen 3 und 4 Jahren alt gewesen sein, einen Freund, mit dem sie eine romantische Liebesbeziehung hatte, der Kinder offensichtlich nicht so gern mochte. Ich habe mit meiner Mutter und 2 Katzen alleine gewohnt, und ihr Freund war häufiger bei uns zu Besuch. Und ich wollte als Kind eben gerne häufig Fernsehen schauen. Doch wenn er darauf keine Lust hatte, dass ich fernsehe, war seine Antwort auf meine Frage, darf ich Fernsehen gucken, guck der Katze in den Arsch, da siehst du bunte Bilder. PS, ich habe der Katze nie tatsächlich in den Po geguckt, find aber diese Antwort, die sich so in meinem Kopf festgesetzt hat, aus meiner heutigen Erwachsenenperspektive ganz unpassend.
Hat er das regelmäßig gesagt?
Das scheint mir so.
Okay. Fassungslos. Oh Gott. Ich bin eher amüsiert, weil also ich es nicht selbst erlebt habe.
Du kennst den Spruch? Ach nee, weil du es nicht selbst erlebt hast.
Nee.
Ja, so, ne, manchmal sind Sachen von, wenn man sie erzählt bekommt, haben die so ein was Witziges.
Ja.
Ich habe mir auch kurz das Lachen verkniffen, weil das an sich ist, wie Lukas schon sagt, also so an sich, das ist schon...
Der wohnt in der gleichen Schublade mit, mach die Augen zu, dann siehst du, was deins ist,
genau,
oder?
Genau, so in die Richtung, ja, genau. Und gleichzeitig, wir reden da ja von einem drei, vierjährigen Kind.
Ja.
Das diesen Spruch hört. Huh. Lukas, versetz dich mal in die Situation, als du 3 oder 4 warst.
Ja, kriege ich ein Kribbeln auf jeden Fall auf der Kopfhaut. Also das ist irgendwas zwischen hilflos und verärgert, wütend, ja.
Ja, vor allen Dingen hilflos. Also ich glaube, also als 3-4-jähriges Kind, ich habe es ja gerade live zu Hause, habe ich den, also glaube ich, du willst einfach ernst genommen werden und wahrgenommen werden als Mensch und als eigenständige Person. Das ist ja so die Zeit, in der das so losgeht. Hilflos. Verzweifelt, irritiert, werden so Gefühle, die in mir aufploppen. Und da ist die Welt ja noch nicht so groß. Da hat man ja noch keine Alternativen in dem Alter. Also
da gibt es ein paar wenige Menschen, ja.
Und sie wollte Fernsehen, die Hanna. Worum ging's dir? Und auch jetzt, da geht's auch um Abwechslung.
Entspannung, selbstbestimmen zu können, vielleicht auch. Ja, stimmt, Abwechslung, Spaß, ja.
Leichtigkeit.
Ja.
Ja. Und wenn die das hört, ernst genommen werden.
Wahrscheinlich.
Würde ich sagen. Marie, was hast du denn so? Hast du eine Idee?
Nö, nee, ich finde, das ist alles ganz schlüssig, was ihr da so erzählt. Ich switche manchmal oder denke dann, weiß manchmal nicht genau, worauf gucken wir jetzt. Gucken wir jetzt darauf, was sie eigentlich wollte, indem sie sagt, darf ich Fernsehen? Oder das, was bei ihr passiert, wenn sie diesen Spruch hört. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, ne?
Genau, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also so die Leichtigkeit.